Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Untersuchungsausschuss zur CDU-Spendenaffäre hat heute Sonderermittler Hirsch seinen Bericht vorgelegt. Nach seinen Feststellungen hat es eine massive Datenvernichtung im Kanzleramt zum Ende der Ära Kohl gegeben. Ohne rechtliche Grundlage seien kurz vor dem Machtwechsel im Herbst 98 in großem Stil Unterlagen beseitigt worden. Auch bei Material zu kritischen Projekten wie der Leuna-Privatisierung täten sich Lücken auf. SPD und Grüne sprachen von einer neuen Dimension. Die Regierung hat disziplinarrechtliche Vorermittlungen gegen Beamte der Schaltzentrale eingeleitet.
Wie das Frettchen im Fuchsbau, sagen Beobachter, habe sich der geradlinige Altliberale 5 Monate durch die Aktenbestände des Kanzleramts gearbeitet. Am 29. Sitzungstag brachte er die meisten Abgeordneten zu fassungslosem Staunen. Ein Politkrimi auf 62 Seiten zusammengetragen, wichtige Dokumente zum Leuna- und Minol-Komplex ganz verschwunden. Die Akten zum umstrittenen Panzerdeal mit Saudi-Arabien nur Millimeter dünn. Der systematische Aktenschwund keine Schlamperei, sondern Vorsatz, so Burkhard Hirsch.
Ja, ich finde, das ist außerordentlich ärgerlich und aufklärungsbedürftig, denn wir haben ja nur feststellen können, was fehlt. Und man kann einige Schlüsse daraus ziehen, nämlich, dass es wirklich gezielte Manipulationen sind. Aber der Vorgang wird natürlich weitergehen.
Und auch das steht in seinem Untersuchungsbericht. An 3 Tagen nach Kohls Wahlniederlage im Herbst 98 wurden systematisch 2/3 aller Daten gelöscht, über 1 Million Dokumente. Ohne jede Rechtsgrundlage, so der Jurist Hirsch. Wer das Löschen anordnete, das hat er nicht rausgefunden.
Er hat objektive Fakten genannt, die leider, sage ich, nicht mehr den Schluss zulassen, dass es sich im Kanzleramt um Versehen, um Schlampereien und Ähnliches gehandelt habe.
Hier sind Straftatbestände ganz offensichtlich im Raum. Dringender Verdacht gibt es hinsichtlich Urkundenunterdrückung, Urkundenfälschung, Datenvernichtung. Herr Staatsanwalt, übernehmen Sie.
Das wird er auch machen. Hirsch hat seine Untersuchung heute der Staatsanwaltschaft Bonn zugeleitet. Aber trotz der Lektüre, die Union sah nichts Beängstigendes im Aktenschwund.
Es gibt offensichtlich an keiner Stelle der Untersuchung einen Hinweis oder einen Beleg, dass es eine politisch motivierte Entscheidung der Leitungsebene des Bundeskanzleramtes gegeben hat, irgendwelche Akten zu vernichten oder zu beseitigen.
Was der rührige Ermittler Hirsch zusammengetragen hat, morgen wird Helmut Kohl vor dem Ausschuss damit konfrontiert.
Der frühere Kanzleramtsminister Bohl fühlt sich durch den Hirsch-Bericht entlastet. Im Interview mit den ARD-Tagesthemen sagte Bohl, er sehe keinen Verdacht, am Verschwinden von Akten beteiligt gewesen zu sein. Für Versäumnisse übernehme er die politische Verantwortung. Daraus aber zu schließen, es habe eine politisch motivierte Vernichtung von Akten gegeben, halte er für falsch. 2 Tage nach der tödlichen Kampfhundeattacke auf einen 6-jährigen Jungen in Hamburg hat die Politik jetzt Konsequenzen gezogen. Bund und Länder wollen gemeinsam gegen die gefährlichen Tiere vorgehen. Die Innenminister beschlossen auf einer Telefonkonferenz ein Zuchtverbot für bestimmte Rassen. Einige Länder verschärften ihre Hundeverordnungen. Das Bundeskabinett kündigt rasche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung an.
Das Bundeskabinett drängt jetzt zur Eile. In 2 Wochen sollen die Vorlagen erarbeitet sein, um ein Zucht- und Importverbot für Kampfhunde beschließen zu können. Die Justizministerin soll dafür sorgen, dass Züchter und Halter von aggressiven Kampfhunden härter bestraft werden können.
Also ich denke, das wird durchaus sich dann nicht auf Geldstrafen beschränken können, sondern da wird auch eine Freiheitsstrafe anzudrohen sein.
Bereits vor der Kabinettssitzung hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern auf schnelles Handeln verständigt. Die Frage, warum das erst jetzt geschieht, blieb unbeantwortet. In 12 von 16 Bundesländern gibt es bereits Verordnungen, besonders streng und erfolgreich sind sie in Bayern. Doch nachdem in Hamburg der 6-jährige Junge totgebissen wurde, planen alle Länder Verschärfungen. Hamburg hat jetzt am schnellsten mit harten Maßnahmen reagiert. Ab sofort gilt Leinenzwang und Maulkorb für alle Kampfhunde. Für 3 Rassen, Pitbull, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bull Terrier, muss der Halter ein berechtigtes Interesse nachweisen. Das macht den Besitz praktisch unmöglich.
Die Erlaubnis für das Halten gefährlicher Hunde gibt es nur im Ausnahmefall und mit sehr hohen, ich muss sagen, kaum erfüllbaren Restriktionen.
Für andere Kampfhunde gilt, dass der Besitzer jetzt beweisen muss, dass sein Hund ungefährlich ist. In Hamburg haben Halter 5 Monate Zeit, ihr Tier anzumelden und die Auflagen zu erfüllen. Nicht zugelassene Hunde werden eingezogen. Bürger sollen verdächtige Hunde melden. Auch andere Bundesländer werden in den nächsten Wochen neue Verordnungen in Kraft setzen. In Berlin, wo etwa 10.000 Kampfhunde gehalten werden, gilt ab nächsten Mittwoch Erlaubnispflicht und Maulkorbzwang.
Im Steuerstreit mit der Union richtet sich die rot-grüne Koalition auf einen Alleingang ein. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Schmidt sagte, notfalls werde im Vermittlungsausschuss mit rot-grüner Mehrheit ein Ergebnis beschlossen. Dieser sogenannte unechte Kompromiss könne dann so nachgebessert werden, dass er eine Mehrheit im Bundesrat findet. Im milliardenschweren Streit um die Privatisierung der Eisenbahnerwohnungen hat das Bundesverwaltungsgericht einen Schlussstrich gezogen. Die Berliner Richter entschieden heute, dass der Verkauf durch den Bund rechtmäßig sei. Sie hoben damit ein gegenteiliges Urteil der Vorinstanz auf. Zur Begründung hieß es, der vorliegende Verkaufsvertrag sichere den Mietern auch weitere Vorteile zu. Die Eisenbahnergewerkschaft und der Hauptpersonalrat fürchten dagegen, dass die Wohnungen künftig nicht mehr als betriebliche Sozialeinrichtungen fortgeführt werden. Die privaten Fernsehsender Pro7 und Sat1 schließen sich zusammen. Hauptgesellschafter des neuen Unternehmens ist die Kirchmedia mit einem Anteil von gut 52%. Der Axel Springer Verlag hält eine Minderheitsbeteiligung von gut 11% und gibt im Gegenzug seinen direkten Anteil an Sat1 auf. Von dem Zusammenschluss erhofft sich die Senderfamilie Einsparungen in mehrstelliger Millionenhöhe.
Geballte Medienmacht in München unter Föhring. Schon bisher residierten hier die 3 Fernsehsender der Pro7-Gruppe. Auf der anderen Straßenseite die Zentrale des deutschen Abo-Kanals Premiere World. All diese Sender werden von diesem Mann gesteuert, einem der letzten großen Patriarchen der deutschen Wirtschaft. Und Leo Kirch, schon bisher Mehrheitsgesellschafter von Sat1, hat künftig auch in dessen Redaktionen uneingeschränkt das Sagen. Denn durch das Zusammengehen der Sender verliert der Berliner Axel Springer Verlag, langjähriger Gegenspieler von Leo Kirch bei Sat1, entscheidend an Einfluss.
Also Springer ist ganz eindeutig der große Verlierer dieser Entwicklung. Der Zeitungsverlag hat sich 15 Jahre lang bemüht, auch im Fernsehgeschäft Fuß zu fassen. Das ist jetzt gescheitert. Der Verlag ist zwar noch mit einem kleinen Anteil bei der Senderfamilie dabei, es ist aber intern schon längst entschieden, dass dieser Anteil im nächsten Jahr an Kirch abgegeben wird.
Nämlich dann, wenn Veräußerungsgewinne aus Unternehmensverkäufen steuerfrei sein werden. Für Kirch und sein legendäres Filmlager eine optimale Konstellation. Als größter Film- und Sportrechteinhaber im Land kann er künftig noch bessere Geschäfte mit seinen eigenen Sendern machen. Ist das dann aber doch nicht zu viel Medienmacht in einer Hand?
Experten sehen bei der noch ausstehenden Genehmigung keinerlei Probleme, denn intern haben die Aufsichtsbehörden die Pro7-Gruppe und Sat1 sowieso schon seit langem als unternehmerische Einheit betrachtet.
Am deutschen Aktienmarkt gab es heute nur dünne Umsätze mit geringen Auswirkungen auf die Kurse. In Frankfurt lag der Aktienindex DAX am Abend nahezu unverändert bei 7.056 Punkten. Der Nemax 50, der Index für den neuen Markt, fiel auf 6.122 Punkte. Der Referenzkurs des Euro stieg auf 94,15 €. Damit war der Dollar 2,0774 wert. Der kubanische Flüchtlingsjunge Elian kann nach monatelangem Sorgerechtsstreit in seine Heimat zurückkehren. Der oberste Gerichtshof der USA wies am Abend einen Antrag von Elians US-Verwandten zurück, die Abreise des Jungen zu blockieren. Damit kann der 6-Jährige die USA in knapp 2 Stunden verlassen.
Die Entscheidung des obersten Gerichts war 2 knappe Sätze lang. Es wird sich mit dem Fall nicht befassen, es wird Elians Ausreise nicht verbieten. In Klein Havanna, Miami, wo Elian die ersten Wochen auf amerikanischem Boden verbracht hatte, sehen sie die Entscheidung des Gerichts nicht als Sieg des Vaters, sondern als Triumph Fidel Castros. Die Reaktionen sind empört, aber auch resigniert. Sie haben wohl geahnt, was kommen wird. In Washington deutet der Präsident gerade eben an, dass er bereit ist, seine Kuba-Politik zu überdenken. Wenn ich sicher bin, dass wir mit Exporten dem kubanischen Volk helfen und nicht Castro, dann ist das vorstellbar. In dem Vorort von Washington, wo Elian mit seiner Familie seit Ostern Zuflucht gefunden hat, der letzte Akt des Dramas, das den amerikanischen Steuerzahler 4 Millionen Mark gekostet hat. Über ein halbes Jahr hat es gedauert. Das war nicht lang, um einen Fall durch alle Instanzen zu bringen. Und die amerikanische Regierung brauchte diese Zeit, um die Lage so weit abzukühlen, dass eine Ausreise ohne Gewaltanwendung möglich ist. Die Entscheidung liegt nun allein bei Elians Vater. Ab 22 Uhr deutscher Zeit laufen die letzten gerichtlich gesetzten Fristen ab. Dann hält ihn niemand mehr in Amerika fest.
In diesem an sich stillen Viertel und vor allem ein paar Meilen weiter im Kongress werden Sie froh sein, wenn Elian endlich zu Hause ist. Der Fall des kleinen Jungen hat deutlich gemacht, wie hoffnungslos verfahren die ganze Blockade gegen Kuba ist. Es regt sich eine neue Politik, eine, die auf Wandel durch Annäherung setzt.
Irans geistlicher Führer Ayatollah Khamenei hat den Polizeichef des Landes Lotfian entlassen. Eine Begründung dafür nannte er nicht. Der Schritt erfolgte kurz vor dem Jahrestag der Studentenunruhen in Teheran. Die Proteste im vorigen Sommer richteten sich unter anderem gegen Beschränkungen der Pressefreiheit. Die Studenten hatten den Polizeichef, der als Hardliner gilt, für die blutigen Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften verantwortlich gemacht. Im Prozess um das Grubenunglück von Lassing ist heute in Österreich das Urteil gesprochen worden. Die beiden Hauptverantwortlichen wurden wegen fahrlässiger Gemeingefährdung zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Drei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Bei dem Unglück waren vor knapp 2 Jahren 11 Bergleute verschüttet worden. Nur einer von ihnen konnte gerettet werden.
Schuldig der fahrlässigen Gemeingefährdung. Der frühere Lassinger Werksleiter Schmidt und der ehemalige Berghauptmann von Leoben Wedratsch. Beim heutigen Urteil stützte sich das steirische Landgericht in Leoben weitgehend auf ein deutsches Gutachten. Danach kam es zum Grubenunglück im Juli 1998, weil zu nah an der Oberfläche Talg abgebaut wurde, trotz Wasser- und Schlammeinbruchs noch 10 Rettungsleute unter Tage und damit in den Tod geschickt worden seien. Die Verteidigung will Berufung einlegen gegen die Geld- und Haftstrafen auf Bewährung, hatte Expertisen vorgelegt, wonach es sich um eine unvorhersehbare Naturkatastrophe gehandelt haben soll.
Niemand hat sich so etwas vorstellen können. Und man spielt alle möglichen Szenarien durch, aber ein Szenario dieser Art, das ist einfach schlechthin unvorstellbar.
Freigesprochen wurden 3 mitangeklagte Beamte der Bergbaubehörde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, ihre Überwachungspflicht vernachlässigt, nicht genehmigten Mineralabbau geduldet zu haben. Beim 6-monatigen Mammutprozess waren 89 Zeugen einvernommen worden, darunter auch Georg Heinzel, der als einziger 9,5 Tage eingeschlossen im Bergwerk überlebte. Die bei der Rettungsaktion umgekommenen Kumpel werden wohl nie mehr geborgen, werden in 130 Meter Tiefe vermutet. Die Talgrube von Lassing wurde inzwischen geschlossen, der Krater zugeschüttet. Bürgermeister und Hinterbliebene werteten den heutigen Urteilsspruch als spät, aber gerecht.
In der Verbrechensbekämpfung fordert die Union eine deutlich schärfere Gangart. Ein Konzept, das Fraktionschef Merz heute vorgelegt hat, sieht härtere Strafen für kleinere Delikte wie Ladendiebstahl und Schwarzfahren vor. Außerdem soll es Warnarreste für Jugendliche geben und öffentliche Plätze sollen mit Videokameras überwacht werden. Im Kampf gegen organisierte Kriminalität wollen CDU und CSU das Recht, Wohnungen abzuhören, ausweiten. Beim Tennisturnier von Wimbledon hat Anke Huber als erste deutsche Spielerin die 3. Runde erreicht. Sie gewann gegen Louise Latimer aus Großbritannien in 3 Sätzen und spielt nun gegen die Slowenin Tina Pisnik um den Einzug ins Achtelfinale. Bei den Herren schaffte Christian Fink aus dem westfälischen Halle den Sprung in Runde 3. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch, Ziehung A, 21, 23, 27, 28, 33, 48 und die Zusatzzahl 47. Die Ziehung B 1, 5, 11, 20, 22, 30 und die Zusatzzahl 29. Die Superzahlen 0 und 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77 2, 3, 1, 3, 1, 0, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 4, 8, 7, 1, 4, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. Juni.
Alles wie gehabt. Das Tief über dem Baltikum sorgt nach wie vor dafür, dass kühle, wolkenreiche Luft vom Nordmeer nach Mitteleuropa strömt. Hoher Luftdruck über dem Nordmeer verhindert, dass sich zwischen Frankreich und Süddeutschland Wolken bilden. Deshalb wieder zweigeteiltes Wetter in Deutschland. In der Nacht lassen die Schauer zwischen den Mittelgebirgen und Ostbrandenburg nach, am Tag nehmen sie wieder zu, besonders zwischen Holstein und Vorpommern. Zwischen Rheinland und Alpen viel Sonne, abgesehen von einigen dünnen hohen Wolken. Der Nordwestwind wird schwach bis mäßig, im Norden frisch und böig. Die Nachttemperaturen im Norden und Südwesten liegen zwischen 11 und 9 Grad, sonst 8 bis 5 Grad. Am Tag, dort wo der Himmel aufklart, 20 bis 23 Grad, im Norden unter Wolken bei kühler Luft 14 bis 19 Grad. Inklusive Samstag bleibt es so, wie es ist, im Norden und Osten regnerisch, im Westen und Süden mal Sonne, mal Wolken und trocken. Erst am Sonntag kommt auch im Süden Regen auf. In der Nacht auf Samstag könnte der Wind zwischen Rostock und Rügen orkanartige Formen annehmen.